Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Wir sagen Moin und herzlich willkommen zu diesem Sommerloch-Spezial von Niedersachsen im Blick, dem Redaktionspodcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleimlichter und bei mir sind
Anne-Beate Altwig
und Christian Wilhelm Link.
Und wir drei vermessen heute einmal das Sommerloch 2024. Existiert es überhaupt? Und wenn ja, wie tief ist es? Was findet man am Grund? Beim Rundblick haben wir in diesem Jahr nun das erste Mal die gesamte Sommerpause durchgearbeitet, haben in den vergangenen 3 Wochen eine Sommeredition unseres Politikjournals herausgegeben. Und ich muss sagen, Langeweile kam da jetzt nicht auf. Wie habt ihr denn diese Zeit so bisher erlebt, die vergangenen 3 Wochen?
Also ich muss auch sagen, da war nicht viel Sommerloch. Es ist auf allen Ebenen ja unglaublich viel passiert. Es gab das Attentat auf Trump, den Rückzug von Joe Biden. Es gab die EM, es gab die Wiederwahl von Ursula von der Leyen. Es gab auch in Niedersachsen ganz, ganz viel. Also ich habe mich so ein bisschen nach den guten alten Zeiten mit dem Sommerloch gesehnt, muss ich sagen.
Nach der saure Gurkenzeit. Christian, wie ging es dir?
Mir ging das ganz ähnlich. Also erstmal dem persönlichen Empfinden nach und dann habe ich tatsächlich in Vorbereitung auf diese Sendung hier mal die 3 großen Nachrichtenzeitungen in Niedersachsen so durchgeblättert der letzten Woche und da war wirklich relativ wenig Sommerloch. Also die waren gut gefüllt mit gehaltvollen Nachrichten. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, Themen für heute zu finden, aber wenn man das Überregionale dazu nimmt, war es dann am Ende doch gar nicht so schwierig.
Ein paar Sachen haben wir gefunden, darüber wollen wir gleich noch reden. Ich glaube ja, es liegt vielleicht ein bisschen mit daran, dass Niedersachsen so früh in die Ferien gestartet ist, dass wir jetzt noch kein Sommerloch-Feeling haben. Denn auf Bundesebene und in vielen anderen Bundesländern war ja noch Programm. Es kam ja auch noch der Bundeshaushalt. Da war noch ganz schön viel politisch auch Bewegung drin. Und Anne, du hast es schon gesagt, die US-Wahlen oder die Konstituierung des EU-Parlaments. Auch das ist ja für uns spannend gewesen, was da die Personalentscheidung anbelangt. Hier in Niedersachsen hatten wir noch die Rettung der Meyer-Werft, die ja auch immer noch mit Thema war, auch wenn der Landtag eigentlich schon sein Licht ausgeschaltet hatte, waren die Abgeordneten ja auf Abruf bereit und in den Ministerien wurde natürlich weiter hart daran gearbeitet und darum gerungen. So, wir haben, wie gesagt, ein bisschen Ausschau gehalten, trotzdem nach Sommerloch-Themen, nach Themen aus der saure Gurkenzeit. Die Zeit also, in der politisch deutlich weniger passiert, aber trotzdem die Medien ihre Seiten und die Sendezeit irgendwie füllen müssen. Was aber macht eine Meldung zu einer Sommerloch-Meldung? Habt ihr Ideen, was da so ein Kriterium sein könnte?
Also Tiere sind auf jeden Fall immer gut. Tiere sind das Erste, was mich angesprungen hat auf der Suche nach Sommerloch-Meldungen. Und da war auch reichlich zu holen in diesem Jahr. Es gibt da einen Wolf, es gibt einen Buckelwal, es gibt Rinder, es gibt Wildschweine. Und es gibt natürlich Larry, First Cat in Großbritannien, der ein neues Herrchen bekommen hat.
Ja, aber bitte nicht Larry zum Sommerloch-Thema herunterspielen. Larry ist ganz, ganz wichtig.
Okay, Larry ist das ganze Jahr wichtig, natürlich.
Ja, Tiere habe ich auch im Angebot. Bei mir geht es noch um einen Koala oder vielmehr um mehrere Koalas. Aber was mir aufgefallen ist, das Essen ist ein Riesenthema. Wenn nichts mehr geht ums Essen, kann man immer toll streiten, kann man darüber berichten. Irgendwer hat immer irgendwas mit Essen am Hut. Oder trinken, Alkohol geht auch immer. Und wenn das nicht hilft, zur Not nimmt man Drogen oder Rauchen, würde ich sagen.
Ich bin so gespannt, was da gleich alles kommt. Ja, man könnte irgendwie zusammenfassen, es geht um ein bisschen abwegigere Themen, nicht allzu kompliziert vielleicht, etwas belanglos, etwas skurril, deswegen Tiere immer gut auf jeden Fall. Und es muss irgendwie emotional sein. Es sollte im Idealfall eine Reaktion auslösen in der Bevölkerung oder auch noch bei den politischen oder gesellschaftlichen Akteuren, die noch da sind. Denn das triggert dann ja Reaktionen, die man dann wiederum nochmal ausspielen kann. Also so ein Kriterium für ein Sommerloch-Thema ist für mich auch, dass man mit dem Thema ein paar Ausgaben füllen kann oder dass es nämlich in den nächsten Tagen immer noch weiter gedreht werden kann.
Ja, das stimmt. Eine steile Forderung geht eigentlich immer. Wir haben ja als Rundblick auch ein bisschen versucht, in den Ring zu steigen und einen Umzug der Stadtkanzlei anzustoßen. Das war ganz am Anfang der Ferien schon. Haben wir auch einige Vorschläge in den Ring geworfen, wo die Staatskanzlei denn in ein etwas repräsentativeres Gebäude ziehen könnte. Leider, muss man sagen, sind nicht viele Medien drauf eingestiegen.
Vielleicht hätten wir noch den Zoo oder irgendeinen Biergarten ins Spiel bringen sollen. Das hätte vielleicht mehr emotionalisiert.
Das lag garantiert nur daran, dass wir zu früh dran waren mit dem Sommerloch. Es gab noch zu viele andere Themen. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das natürlich machen auf www.rundblick-niedersachsen.de. Am einfachsten wahrscheinlich, wenn man in die Suche Staatskanzlei eingibt. Da findet man viele interessante Themen. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Themen, die wir als eindeutige Sommerloch-Themen identifiziert haben. Wir drei haben unabhängig voneinander ein bisschen geschaut, ein bisschen Presseanalyse betrieben und konfrontieren uns jetzt mal gegenseitig mit den Themen, die wir so im Gepäck haben. Wie gesagt, unabgestimmt. Wir wissen nicht, was die anderen haben. Vielleicht haben wir einige Sachen doppelt, kann ich mir gut vorstellen. Aber Christian, du machst den Anfang. Was hast du dabei?
Ja, ich habe erstmal was aus der Tagesschau, weil das finde ich ganz, ganz bezeichnend für ein Sommerloch-Thema, wenn das in großen Nachrichten gespielt wird und eigentlich ein total kleinteiliges Thema ist. Wie zum Beispiel die Null-Promille-Premiere, Münchens erster alkoholfreier Biergarten. Also ich hätte ja gedacht, es gibt schon längst so einen Biergarten in München, wurde dann eines Besseren gelehrt durch den Artikel. Und die große Enttäuschung war dann aber auch, das ist gar kein richtiger Biergarten, sondern es ist nur so eine Pop-Up-Aktion am Hauptbahnhof, um da so ein bisschen die Hauptbahnhof-Szene zu beleben. Also auch noch ein bisschen Etikettenschwindel hinter dem Artikel.
Eine alkoholfreie Szene am Hauptbahnhof, das wäre doch auch mal was für Hannover.
Ja, können wir uns hier schwer vorstellen, würde ich sagen.
Kann es mir auch in München schwer vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, das Thema Alkoholkonsum ist ja auch auf mehreren Ebenen durchs Sommerloch gegeistert. Es gibt ja diese Forderung, die von unserem Gesundheitsminister Andreas Philippi kam und dann auch von Karl Lauterbach, das begleitete Trinken endlich abzustellen. Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen geschluckt. Ich habe an meine erste Alkoholerfahrung gedacht mit Onkel und Tante in einer sehr lauschigen Weinlocation und habe mich da sehr safe gefühlt, muss ich sagen. Onkel und Tante haben gut auf mich aufgepasst, als ich mein erstes Glas Wein getrunken habe. Da hat sich die Gesellschaft doch massiv verändert, dass das heute ganz, ganz anders gesehen wird. Und ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich finde, es fällt auch so ein bisschen unter das Kriterium sehr steile Forderung, die vielleicht, wenn jetzt nicht Sommerloch wäre, auch mehr Kontroverse hervorgerufen hätte, oder?
Ich würde auch sagen, ich komme ja vom Dorf, von daher ist da eigentlich auch schon das unbegleitete Trinken ab 14 ein Thema, aber das jetzt nur mal so beiseite. Hat mich auch gewundert, vor allem, weil die Forderung ja auch durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen ist und offenbar Philippi mit seinem Vorstoß auch durchkommt.
Ich habe das Thema auf jeden Fall auch mit aufgegriffen, auch rausgesucht. Allein schon, weil ich diese Bezeichnung begleitetes Trinken für Jugendliche so skurril fand. Mein erster Impuls war nämlich so zu denken, das war erlaubt. Dann, wenn man weiter drüber nachdenkt oder nur eine Sekunde länger drüber nachdenkt, ja natürlich, wir wissen alle irgendwie, ab 14 durfte man schon mal so ein Wein oder ein Bier trinken, ja. Ich erinnere mich an solche Rituale, gerade im ländlichen Raum, dass man mit der Konfirmation, die ja ungefähr mit 14 war oder nach 14, nachdem man 14 geworden ist, dass man dann das erste Mal trinken durfte. Das hat sich inzwischen, würde ich sagen, sehr, sehr gewandelt. Also, dass man das okay fand, dass 14-Jährige schon Alkohol konsumieren, auch wenn da eben Begleitung dabei ist. Aber ich finde auch, ja, klassisches Sommerloch-Thema, wenn ich mich richtig erinnere, war das nämlich schon mal ein bisschen früher platziert und ist ziemlich verpufft. Und jetzt gab es irgendwie nochmal die Gelegenheit, man musste es nochmal ein bisschen auswälzen und hat ja funktioniert.
Ja, offensichtlich. Also wir als Katholiken waren bei der Erstkommunion erst so 8, 9, können da nicht so ganz mitreden.
Also ich habe bei meiner Konfirmationsfeier noch keinen Alkohol getrunken, weil ich das da noch nicht mochte. Aber ja, es hat nicht gedauert, bis ich 18 war, das kann ich sagen an dieser Stelle.
Ich habe ein tierisches Thema dabei, das so ein bisschen Schadenfreude verbreitet. Auf der Nordseeinsel Borkum ist eine Spaziergängerin vom Weg abgewichen und meinte, über eine Weide mit Galloway-Rindern laufen zu müssen. Die Rinder fanden es offensichtlich nicht so lustig und die Dame musste auf einen Baum flüchten und sich von dort aus von der Polizei retten lassen. Und die Polizei hat ihr dann klargemacht, dass man das auch nicht tun sollte. So eine Weide ist ja auch ein landwirtschaftlicher Betrieb, wo nur Leute unterwegs sein sollten, die sich damit auskennen und die dazu autorisiert sind.
Es wird ja immer wieder unterschätzt, dass weltweit viel mehr Leute durch Kühe sterben als durch Haie zum Beispiel. Also eine Kuh ist viel gefährlicher, weil man ihr auch häufiger begegnet als einem Hai. Das sollte man auch im Urlaub halt nicht unterschätzen.
Das ist ja mal eine Statistik, die kann ich noch nicht. Ich wusste, dass Flusspferde gefährlicher sind als irgendwelche giftigen Spinnen, aber dass Rinder mehr Menschen töten als Haie, okay, ja. Aber kann ich mir vorstellen, wir haben ja sehr viele Rinder.
Ja, auf jeden Fall mehr als Haie.
Ja, die Todeszahlen sind auch auf einem relativ niedrigen Niveau.
Okay, die Meldung kannte ich noch gar nicht, würde ich aber eindeutig auch so eingruppieren. Das ist so eine Meldung, die schafft es dann vielleicht auch in mehrere Medien, weil man noch relativ viel Platz hat und weil sie so skurril ist, dass man sich das gerne mal anhört. Der Nachrichtenwert ist natürlich gering, also ist regional interessant. Natürlich kann man etwas daraus lernen, aber unter normalen Bedingungen würde man das wahrscheinlich nicht weitererzählen.
Da müsste die Frau schon wahrscheinlich schwer verletzt worden sein durch das Rind tatsächlich. Ansonsten würde das wahrscheinlich nicht mal in die Polizeimeldung des regionalen Käseblattes schaffen.
Aber wo wir gerade bei Tieren und Inseln sind, habe ich auch noch ein Thema, das habt ihr, glaube ich, auch teilweise, wenn ich hier so rüber gucke. Der Wolf auf Norderney. Das ist ja schon ein bisschen länger her, dass er da das erste Mal jetzt gesichtet wurde. Und das ist natürlich eine super skurrile Meldung. Ein Wolf hat es auf eine Nordseeinsel geschafft und hat es sich dort gemütlich eingerichtet. Erstmal die Frage, wie ist denn der da hingekommen? Ist er durchs Watt gelaufen? Hat man ihn da ausgesetzt? Und wurde natürlich immer weitergedreht, dieses Thema. Denn es ist ja so skurril, ein Wolf auf einer Insel und jetzt auch noch da. Und ist das eigentlich gefährlich? Inzwischen ist es eher gefährlich für den Wolf, habe ich so das Gefühl, weil immer mehr Leute hinkommen, um ihn zu sehen. Es gibt jetzt Berichte darüber, dass Fahrradfahrer durchs Naturschutzgebiet tingeln, um doch einen Blick auf diesen Wolf zu erhaschen. Und nun kann man lesen, zum Beispiel bei T-Online stand es schon, auf der ostfriesischen Insel Norderney wurde zum ersten Mal ein Wolf gesichtet. Experten erklären nun, wie das Tier auf die Nordseeinsel gelangt ist. Auf der Insel Norderney in der Nordsee ist zum ersten Mal ein Wolf gesichtet worden. Die Verwaltung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer gab bekannt, dass das Tier von einer Wildtierkamera erfasst wurde. Das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, NLWKN, hat nach der Untersuchung der Bilder bestätigt, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Die Aufzeichnung des Tieres wurde am 6. und 20. Juni gemacht.
Ja, wenigstens wurde das bestätigt und es war nicht nur ein Wildschwein oder ein Löwe, das in anderen Bundesländern ja manchmal behauptet. Trotzdem, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an den Wolf, der angeblich mitten in Hannover in Kleefeld gesichtet wurde. Ich glaube, das hat sich dann zerschlagen. Immerhin hat es den dann da oben gegeben, aber wenn er da hingekommen ist, muss er auch eigentlich irgendwie wieder zurückkommen.
Ja, theoretisch könnte er das bestimmt, nur wie neulich der Umweltminister auf seiner Sommerreise so nett bemerkte, der Wolf weiß halt nicht so richtig, wie das mit den Gezeiten funktioniert und wann jetzt der beste Moment ist, sich aus seinem Versteck zu wagen. Und wenn da halt überall Menschen rumlaufen, was ja jetzt in der Haupttouristenzeit relativ häufig passiert, ist, glaube ich, seine Motivation dazu ihn oder sich aus seinem Versteck zu wagen eher gering. Der wartet jetzt bestimmt, bis die ganzen Touris wieder weg sind, bis die Sommerferien vorbei ist und dann geht er mal wieder aufs Festland rüber.
Ja, was sagst du als Wolfsexperte? Ich würde sagen, dieser Wolf verhält sich so, wie sich ein Wolf verhalten sollte. Oder er hält sich von menschlichen Siedlungen fern und bleibt in Deckung.
Ja, ist ja einer der Wölfe, die jetzt bei uns in den Medien sind, ohne dass er wirklich als Problemwolf bezeichnet werden dürfte. Denn zumindest so viel ich weiß, hat er ja keinen Herdenschutzzaun überwunden und da Nutztiere gerissen. Das ist da also diesmal nicht das Thema. Solche Wölfe haben uns natürlich in dieser Sommerzeit auch beschäftigt. Das ist dann aber, würde ich sagen, wieder kein Sommerloch-Thema mehr, sondern da gab es ja wichtige Gerichtsentscheidungen zu echten Problemwölfen an Deichen. Das ist aber kein Thema für Sommerloch und deswegen kein Thema für diesen Podcast und deswegen führe ich das jetzt mal nicht weiter aus. Wer das lesen möchte, sollte den Rundblick abonnieren und das kann man auch am besten über rundblick-niedersachsen.de und dann auf Abo klicken. Kleiner Werbeblock.
Da will ich jetzt mal zum nächsten Tierthema überlenken. Für mich ein ganz, ganz klassisches Sommerloch-Thema. Das habe ich nämlich in meiner Zeit, als ich noch Lokaljournalismus gemacht habe, auch immer mal gerne behandelt. Das habe ich aus der Braunschweiger Zeitung. Und zwar Mitte Juli war das. Ekelbrücke in Braunschweig, was tun gegen Taubenplage? Es ist immer so die Zeit im Sommer, da guckt man sich als Lokaljournalist mal um. Was kann man noch berichten? Und dann sitzen immer irgendwelche Tauben unter irgendwelchen Brücken und koten da den Gehweg voll. Und dann gibt es immer einen Taubenexperten, der noch was dazu sagen kann, weil ansonsten kommt man nicht auf seine 60 Zeilen. Es ist ein Dauerthema. Natürlich nicht ganz unwichtig, aber es ist schon auffällig, dass das immer im Sommer dann hochgespielt wird.
Taubenproblematik ist mir noch nicht so untergekommen. Ich habe neulich was Interessantes dazu gehört in einem Interview, das ich geführt habe, was man erst nach der Sommerpause im Rundblick lesen kann. Nochmal ein kleiner Werbeblock. Da geht es ums Stadttaubenmanagement. Da geht es ja darum, dass es tatsächlich ein Problem mit Tauben in den Städten gibt. Aber in einigen Städten, ich glaube auch in Braunschweig, man schon recht gut damit fährt, die Tiere ja zu managen, in dem Sinne, dass man einen ordentlichen Taubenschlag einrichtet und die Tiere nicht mehr wild nisten, sondern ihre Eier dort legen, wo man sie auch sieht und wo man sie dann auch wegnehmen kann. Und so kann man eine, ja, in Anführungszeichen humane Populationskontrolle bei den Tauben hinkriegen, damit es nicht mehr allzu viele gibt. Denn, so die Begründung, die Tauben sind ja eigentlich ursprünglich mal von uns Menschen dahin geschafft worden, weil wir sie genutzt haben. Und jetzt sind sie halt wild, jetzt sind sie da. Und jetzt müssen wir uns auch darum kümmern, dass es denen gut geht, auch wenn sie Dreck verursachen.
Ja, natürlich dürfen die nicht überall sitzen. Deswegen, ich finde das Wort Taubenvergrämung ja so toll, dass man zumindest so ein bisschen versucht zu kontrollieren, wo sie überall sitzen. Und ist ja an sich auch ein ganz interessantes Thema, wenn man dann, es gibt ja kreative Ansätze, dass man irgendwie einen Falkner engagiert, der die dann vertreibt. Am Flughafen wird das gerne gemacht. In Innenstädten habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Im Urlaub habe ich das schon erlebt, wie dann so ein Falkner am Strand lang geht und mit seinem Tier dann die Möwen vertreibt. Könnte ich mir natürlich auch hier mal in Hannover ganz gut vorstellen. Wäre mal ein Event.
Ja, beim Thema Vergrämen kann ich nahtlos reingrätschen. Ich habe mir die Wildschweinplage in St. Andreasberg angeschaut. Also im Harz kommen die Wildschweine menschlichen Siedlungen offensichtlich gefährlich nah, haben jetzt auch schon einen Dackel auf dem Gewissen. Und der Bürgermeister in St. Andreasberg hat schon gesagt, eigentlich sind das nicht mehr so richtige Wildschweine, sondern eher Stadtschweine. Die wühlen da die Komposthaufen durch und wühlen den Rasen in den Gärten auf. Und man arbeitet da jetzt mit Lebendfallen. Also das ist auch was ich mir sehr schwer vorstellen kann, wie man so ein lebendes Wildschwein dann einfängt und abtransportiert. Und man sagt, man möchte jetzt halt auch so stadt- oder ortsnahe Gehölze entfernen, damit die nicht so Deckung finden. Und dann habe ich auch an dich, Niklas, gedacht, an die Bilder, die du gepostet hast von deinem Ausflug in den Harz und von dem eigentlich beklagenswerten Zustand des Waldes. So, und dachte so, naja, da wo der Wald noch schön ist, wo es dieses Unterholz gibt, wo es auch Totholz gibt, das ist halt genau das, wo die Wildschweine sich gut verstecken können und wo die sich eigentlich wohlfühlen. Und das hat dann auch wieder doofe Folgen. Ist das so?
Also die Botschaft dieser Harzreise war ja eigentlich, es wird alles wieder gut. Wir sind auf einem guten Weg. Ja, der Harz sieht echt übel aus, was natürlich an den Wetterextremen liegt, an Stürmen, an Hitzen und dann an dem Borkenkäfer, der dazugekommen ist. Und da war ziemlich viel zerstört und jetzt gibt es ja verschiedene Strategien, wie man da wieder rangeht. Und im Nationalpark will man halt den Wald viel sich selbst überlassen. Das tun sie nicht komplett, aber auch dazu später mal mehr im Rundblick. Das will ich jetzt noch nicht alles hier ausplaudern. Ja, natürlich klingt das so nach dem idealen Zuhause für so ein Wildschwein. Andererseits haben sich diese Tiere ja natürlich auch total an unsere Kulturlandschaft gewöhnt. Also die mögen, glaube ich, so ein Maisfeld viel lieber als so ein Wald. Deswegen haben sie halt auch eine gewisse Nähe zur Stadt. Die Bezeichnung Stadtschweine finde ich super interessant, ein bisschen verstörend. Aber andererseits kennt man ja auch Bilder oder Berichte von Waschbären, die sich gerade so im Raum Holzbinden wie eine Plage verbreiten, weil sie eben auch die Nähe zu Menschen gezielt suchen, weil sie wissen, da kriege ich ganz schnell, ganz einfach Futter. Ich muss einfach nur mal in den Müllcontainer gucken. Auch die müssen ja massiv bekämpft werden.
ist auch ein bisschen unheimlich, so ein Riesenwildschwein. Mir ist auch schon mal eins begegnet. Dann bin ich in Celle am Stadtrand lang gegangen, kam an einem Rapsfeld vorbei und da guckt einem so ein Wildschwein aus dem Feld heraus. Das ist schon ziemlich groß und ziemlich mächtig. Von daher kann ich die Probleme aus dem Harzer durchaus nachvollziehen. Mich wundert es ein bisschen, dass man die lebend fängt, weil die werden ja auch ganz gerne gegessen, die Wildschweine. Schmecken auch gar nicht so schlecht.
Ja, ist schwierig, jetzt eine Überleitung zu einem anderen Thema zu finden. Aber vielleicht dachte ich, gucken wir nochmal nach Hannover. Da gibt es ja ganz viel Bewegung in diesem Sommer. Also alle in Hannover stürmen auf das kleine Fest im Großen Garten, das in diesem Jahr unter neuer Leitung stattfindet. Es gibt eine neue InnerCity-Chefin, also die Stadtwerke unter neuer Leitung. Martin Kind muss gehen. Nach langem Hin und Her ist es jetzt entschieden worden. Und ich habe immer das Gefühl, Hannover fällt es unglaublich schwer loszulassen. Und Veränderung ist was ganz, ganz Schlimmes. Jetzt ist es aber soweit, also es gibt diverse Wechsel und ich glaube auch Hannover wird merken, dass das Leben weitergeht.
Oder muss ich an dieser Stelle sofort noch eine Sache ergänzen zum Stichwort Hannover tut sich schwer mit Veränderungen, mit dem neuen, der Tele Moritz verliert seine Werbeanbringung. VW-Netzfahrzeuge klebte da jahrzehntelang dran und hat jetzt ja schon gesagt, das machen wir nicht mehr. Das ist uns zu teuer, in diesen Turm hier zu warten, weil sonst alles runterfällt. Sie wollen raus aus der Geschichte. In Hannover gibt es eine riesige Bewegung, diesen Turm zu retten und da neue Konzepte reinzubringen und es irgendwie neu zu finanzieren. Ich finde das ziemlich übertrieben. Also jetzt haben sie gerade letzte Woche das VW-Logo und den Schriftzug VW-Nutzfahrzeuge abmontiert. Und jetzt finde ich ihn halt noch langweiliger als vorher. Also klar, ist irgendwie so, gehört mit zur Silhouette dieser Stadt, aber dass da so viel Energie drauf verwandt wird, diesen Turm zu retten, dieses Stück Beton, ich habe da kein Verständnis für und würde ich sagen, ja, du hast komplett recht, Hannover hat ein Riesenproblem mit Veränderung. Aber auf der anderen Seite bin ich ja so ein Fan vom alten kleinen Fest im Großen Garten gewesen und war in diesem Jahr bei der Neuauflage nicht mit dabei. Du warst aber dabei und jetzt erzähl mir doch mal, warum das toll war.
Es ist anders toll. Es ist mehr Kultur, würde ich sagen. Es ist leiser auf eine Art, nicht so viel Comedy, nicht so viel Klamauk. Auch die Walk-Acts sind so ein bisschen zurückgenommener. Das fand ich eigentlich schade. Es ist nicht so Instagrammable. Also man kann nicht so tolle Fotos generieren. Aber es gab so sehr stille, poetische Momente. Also zum Beispiel das Tanztheater, das war so eine weiße Bühne mit weiß gekleideten Tänzern. Und auch im Publikum waren viele Menschen so sommerlich weiß gekleidet und dann kamen so Schmetterlinge und haben sich auf diese Tänzer und diese weiß gekleideten Menschen gestürzt und haben so auf dieser Bühne irgendwie mitgetanzt. Und so leise Momente, die haben vorher vielleicht ein bisschen gefehlt. Das fand ich sehr schön. Ja, aber beim Tele Moritz, da stimme ich dir absolut zu. Also eine Initiative unter der Führung von Moose T möchte 23 Millionen einsammeln und sie behaupten, ihnen fehlen davon nur noch 8. Unglaublich, wo haben die so schnell das Geld für diesen alten Turm hergekriegt? Und was könnte man mit dem Geld alles machen über Projekte, die wirklich wichtig sind?
Also ja, nichts gegen Kulturprojekte und wenn jemand dafür Geld verwenden möchte, total gerne. Meine größte Sorge war ja nur, dass bei diesem Tele Moritz eine Drohkulisse aufgebaut wird, dass man dann die Stadtpolitik zwingt, Gelder dafür zu verwenden, die man gerade an anderen Stellen, zum Beispiel bei Stadtteilbibliotheken ja streichen wollte, jetzt nicht streicht, aber streichen wollte. Und da würde ich halt sagen, also wenn es aus der Privatwirtschaft so viele Leute gibt, die so viel Geld übrig haben in diesen schwierigen Zeiten, dann bitte auch für Kultur, finde ich ja auch wichtig und richtig. Ich persönlich kann es ja nicht nachvollziehen, dass man jetzt dieses Gebäude da so hypt. Aber das hat halt was mit der hannoverschen Nostalgie zu tun. Ja, Stichwort kleines Fest, geht mir ja da genauso. Ich bin damit so groß geworden, wie es früher war. Und klar, das Neue soll jetzt auch seine Chance haben. Ich habe einfach die Gelegenheit verpasst, mir Tickets für das neue Format zu besorgen. Denn früher wurde ja immer ausgelost. Dieses Format, wie man da rankommt, hat sich ja auch verändert. Das war alles so ein bisschen spleenig, wie es früher war. Und jetzt ist es halt anders. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen.
Ja, das ging uns genauso. Wir haben uns sogar zweimal Karten gekauft. die ersten schon ganz früh und dann hatten wir es vergessen und haben uns einen Wolf gesucht zu Hause nach diesen guten alten ausgedruckten Tickets. Und dann haben wir vor Verzweiflung nochmal welche gekauft für einen anderen Abend und haben dann festgestellt, es ist ja alles online, es gibt diese ausgedruckten Tickets gar nicht mehr. Und auf diese Weise hatten wir aber zwei sehr schöne Abende in den Herrenhäusergärten.
Ich habe noch ein anderes Thema, das hätte ich vorhin vielleicht anbringen sollen. Es geht nochmal um Tiere. Die Tiere verlassen uns im Sommerloch einfach nicht. Wobei diese Tiere haben uns verlassen, haben zumindest ihren Besitzer verlassen. Der NDR meldete 30 Schafe geklaut, Tiere von der Weide verschwunden. 30 Schafe sind von der Weide in Hammel bei Lastrup, Landkreis Cloppenburg, verschwunden. Wie die Polizei am Freitag, also damals, mitteilte, fiel beim Umtreiben von einer Weide auf eine andere auf, dass die Tiere fehlten. Es handelte sich demnach um weiße Schafe, die zwischen 40 und 50 Kilogramm wiegen. Die Polizei geht davon aus, dass sie gestohlen worden sind. Dies müsse zwischen Dienstag und am frühen Morgen am Mittwoch passiert sein. Das fand ich eine super skurrile Sommerloch-Meldung. Wer klaut denn 30 Schafe? Das ist also...
Das sind mal gut organisierte Diebe, weil da muss man ja mit einem LKW dann vorfahren, die da alle schön reintreiben und aufpassen, dass da nicht einer zuschaut. Ich meine, das sieht man ja aus der weiten Ferne, wenn da so weiße Schafe, das sieht man ja selbst nachts, wenn weiße Schafe plötzlich in der LKW verladen werden.
In der Großstadt kannst du ja einfach dir irgendwie so eine gelbe Weste anziehen und kannst dann machen, was du willst. Da wird niemand in Frage stellen, ob du befugt bist, irgendwas aufzubauen, abzubauen, weiß ich nicht, Fahrräder abzuschließen und auf einen Lastwagen zu laden. In der Großstadt ist das alles ja ziemlich egal, aber so im Ländlichen hätte ich gedacht, also da muss ja wirklich aber niemand da gewesen sein, der irgendwas gesehen hat. Sonst wird man doch mitkriegen, dass da halt 30 Schafe abtransportiert werden von jemandem, der das nicht tun darf.
Das ist ja auch ein großes Risiko. Also 30 Schafe, ich meine, ist jetzt, so ein Schaf ist jetzt auch nicht so teuer, was man nachher da für eine Haftstrafe erwarten kann und was man für einen logistischen Aufwand betreibt, um die zu klauen. Also da hätte man sich die Schafe wahrscheinlich auch bald kaufen können.
Auf jeden Fall für die Betroffenen ganz tragisch. Wir wollen uns über deren Leid an dieser Stelle nicht lustig machen. Skurril bleibt die Meldung dennoch und für mich ein Sommerloch-Thema. Wer hat das nächste?
Oh, da will ich auch nochmal beim Tierthema nachhaken. Und zwar berichtete, NOZ berichtete, dass Koalas in einem bekannten Schutzzentrum in Australien nicht mehr geknuddelt werden dürfen. Das ist ja ein Riesenskandal.
Schade.
Ja, also wer hätte das gedacht? Auf der anderen Seite der Welt darf man in einem einzigen Schutzzentrum keine Koalas mehr knuddeln. Finde ich jetzt nicht so die Top-Meldung, mit der man eine halbe Seite in einer Tageszeitung füllen sollte. Klappt in der Sommerzeit, ist ja auch ganz nett zu lesen, muss man einräumen. Aber eigentlich wäre das so eine kleine Spaltenmeldung, vielleicht noch mit einem niedlichen Bild.
Für alle, die vorhaben, da hinzureisen, ihr dürft die Koalas nicht knuddeln. Das hat jetzt bestimmt den Tourismus für diese Region einbrechen lassen.
Ich verstehe das aber. Also ich habe das auch mit großem Interesse gelesen und habe gelernt, dass die Koalas 20 Stunden am Tag schlafen müssen, um diese beinharten Eukalyptusblätter zu verdauen. Und ich möchte auch nicht permanent beim Schlafen gestört werden, weil mich irgendjemand knuddeln will, der vielleicht deswegen ans Ende der Welt geflogen ist. Also das ist ja auch wirklich nicht das Problem von den Koalas.
Ich wundere mich auch, dass das überhaupt erlaubt war, beziehungsweise dass man das erwartet. Ich gehe auch nicht in den Vogelpark Walsrode und knuddel da die Pinguine durch. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass man die Tiere erstmal in Frieden lässt, wenn man den schon so nah auf die Pelle rückt.
Das erinnert mich an eine andere Meldung, die ich deutlich vor dem Sommer noch mal gelesen habe. Und zwar, ich glaube, es war so, dass in Italien der Trend, Yoga mit Hundewelpen dazwischen zu machen, verboten wurde. Also, es sollte wohl besonders entspannend sein, dass man Yoga-Übungen macht und zwischendurch purzeln dann da kleine Hundewelpen durch die Gegend. Ist ja auch super süß. Aber ich glaube, aus Tierschutzgründen hat man das dann auch untersagt. Wahrscheinlich sind die Leute immer beim, wie heißen die Stellung, gebeugten Hund auf den Hund draufgefallen. Also, furchtbar.
Ja, oder die Hunde sind dann runtergefallen von den Yoga-Teilnehmern. Kann ja auch passieren.
Also, Tierschutz wichtig, auch in der Sommerlochzeit. Ich habe noch ein Umweltschutzthema, weg vom Tierschutz hin zum Umweltschutz. Und zwar hat die Deutsche Umwelthilfe mal wieder ein Ranking veröffentlicht und zwar zu der Dienstwagenwahl unserer Politikerinnen und Politiker. Das ist ja immer wieder sehr beliebt, wenn man mal genau hinguckt, was für Wagen da eigentlich von den Damen und Herren gefahren werden, vor allem von denen, die natürlich für Umwelt- und Klimaschutz ganz vorne kämpfen, aber auch von allen anderen. Und dann wird da dieses Ranking veröffentlicht. Ich zitiere mal hier aus dem Spiegel. Laut der Deutschen Umwelthilfe nutzen Dutzende Spitzenpolitiker Autos, die den CO2-Flottengrenzwert der EU überschreiten. Darunter sind mehrere Mitglieder des Bundeskabinetts. Schlusslicht im Ranking ist ein Landesvater. Trommelwirbel, es ist nicht Stefan Weil. Der taucht in diesem Artikel gar nicht weiter auf. Das Schlusslicht ist Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen.
Oh, ich hätte jetzt auf Markus Söder getippt.
Ja, denkste, aber das ist ja der Bäumeknuddler, der grüne Magus. Deutsche Umwelthilfe prangert deutsche Spitzenpolitiker für die Wahl ihrer Dienstwagen an. Laut einer DUH-Auswertung sollen 186 von 252 befragten Politikerinnen und Politikern in Fahrzeugen unterwegs sein, die im Realbetrieb den EU-Flottengrenzwert eines Ausstoßes von 95 Gramm Kohlendioxid je gefahrenem Kilometer überschreiten. Zu dieser Gruppe gehörten auch 7 von 9 untersuchten Bundesministerinnen und Ministern. Allerdings ist das jährliche Ranking umstritten, schreibt der Spiegel und so weiter und so fort. Mir ist das Thema überhaupt erst aufgefallen, weil ich hier in der Redaktion sitzend Pressemitteilungen bekommen habe aus niedersächsischen Ministerien. 2 Stück sind da gekommen, und zwar eins vom Kultusministerium, zwei E-Mails vom Europaministerium. Das Kultusministerium hat in Reaktion auf die Berichterstattung dann darauf hingewiesen, dass Kultusministerin Julia Willi Hamburg inzwischen vollelektrisch unterwegs ist und nicht mehr nur hybrid, wie das noch zu dem Zeitpunkt, als diese Studie erhoben wurde, also irgendwie im März gewesen ist. Und das Europaministerium musste korrigieren, allerdings nach unten, allerdings immer noch nicht besser. Also ist nicht mehr ganz so schlecht, aber immer noch nicht gut, dass der Ausstoß der Europaministerin bei 196 Gramm pro Kilometer statt 259 Gramm pro Bahn im Kilometer liegt. Ja, das fand ich ein schönes, skurriles Thema, weil es wirklich auch so ein paar Tage alle wieder beschäftigt hat. Aber eigentlich bringt es gar nichts. Es ändert ja nun nichts an unserer Klimabilanz, wenn unsere paar Spitzenpolitiker klimafreundlichere Auto fahren. Schön wäre es natürlich, aber es ist wieder nur ganz viel Neid und Missgunst dabei.
Da bin ich gar nicht so bei dir. Also ich denke, da zählt der Beitrag von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Und ich finde dieses Ritual eigentlich immer sehr schön zu beobachten, dass nachdem dieses Ranking veröffentlicht wird, melden sich immer reuige Sünder, die dann ihr Fahrzeug wechseln. Und ich denke, das hat auch eine hohe Symbolwirkung und vielleicht auch Nachahmereffekte. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ah, das glaube ich nicht, weil man sieht ja meistens gar nicht, was für ein Auto der Minister eigentlich fährt. Beziehungsweise er fährt es ja auch nicht selber, sondern er wird in der Regel gefahren, was ja auch sinnvoll ist. Irgendwer muss ihn ja schnell hinfahren, dann einen Parkplatz suchen. Und wenn das der Minister macht, kommt Olaf Lies ja grundsätzlich zu jedem Termin nochmal eine halbe Stunde zu spät. Das geht ja gar nicht. Außerdem, das müssen ja irgendwie auch ein bisschen größere Autos sein, wenn dann so ein Minister da drin sitzt, der will vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Das kann der halt schlecht in so einem kleinen Fiat Panda machen. Da muss ich ja auch schon ein größeres Auto nehmen und dann komme ich halt auch irgendwie auf ein bisschen Dieselausstoß.
Ja, und das sind dann ja genau diese Debatten, die dann im Anschluss kommen. Also von daher ideal fürs Sommerloch. Natürlich geht es dann auch darum, ja, müssen ja auch gepanzert sein, die Fahrzeuge, zumindest bei manchen Ministerinnen und Ministern, die besonders geschützt werden müssen. Dann geht es halt gar nicht mehr anders. Also natürlich, Anne, ich denke auch, man kann das alles besser machen und jeder Einzelne kann da seinen Beitrag leisten. Aber sinnvoller wäre es ja natürlich, wenn wir nochmal ordentlich darüber diskutieren, wie wir den gesamten Verkehrssektor in Deutschland klimaneutraler gestalten können und nicht nur die Wagen von, wie viele waren das, 200 Spitzenpolitikern. Klar, hat eine Symbolwirkung, aber es ist dann halt auch nur Symbolpolitik.
Ich finde das auch viel spannender, die Meldungen, die in diesem Sommer kamen, wie viele Politiker für EM-Spiele geflogen sind. Allein die Bundesregierung hat über 500.000 Euro, Bundesregierung plus Bundestag, 500.000 Euro dafür in den Wind geschossen. Das sind ja Riesensummen. Und das war ja eine EM in Deutschland. Also da kann man ja auch mit einem Auto fahren, auch wenn das ein bisschen höheren CO2-Ausstoß hat. Oder vielleicht auch mal mit einem Zug. und auch erleben, wie furchtbar die Deutsche Bahn derzeit aufgestellt ist.
Ja, da sagst du es, das eigentlich ja das nächste Sommer noch Thema, das ist nur so schändlich, das will ich eigentlich gar nicht weiter ausbreiten, muss man aber sagen, ne? Nicht mehr, nicht nur die deutschen Medien, nein, sogar auch die internationalen Medien haben schlecht über Deutschland berichtet, weil unser ÖPNV oder unser Schienennetz, unsere Bahnen so schlecht sind, so unpünktlich waren und die ganzen Fans nicht rechtzeitig zu ihren Spielen gekommen sind. Also die Bundespolitiker können natürlich nicht mit dem Zug fahren, weil dann kommen sie halt einfach zu spät und verpassen die erste Halbzeit.
Immerhin, das hat aber auch einen positiven Vorteil. Jetzt hat die ganze Welt mal gesehen, wie stoisch Deutsche es hinnehmen können, wenn der Zug 105 Minuten zu spät kommt. Das macht uns nämlich gar nichts aus. Wir wirken jetzt viel gelassener, glaube ich, in der Welt.
Und das ist doch auch eine Menge wert. Da fällt mir noch eine andere Meldung zur EM ein. Passt auch gut zum Thema Gelassenheit. Das pinkfarbene Trikot wurde knapp. Also das viel gescholtene pinkfarbene Trikot, das die Nationalmannschaft viel diverser gezeigt hat, als manche Leute sie gerne sehen möchten, hat offensichtlich doch eine Menge Fans gefunden. Und wer sich eins besorgen wollte, hat offensichtlich teilweise in die Röhre.
Ja, was für ein Aufregerthema, als es erstmal vorgestellt wurde. Ein pinkes Trikot, wie kann man nur und was soll diese Wokeness beim Fußball und lasst uns doch mit diesem LGBT-Kram in Ruhe, das waren ja so die Meldungen danach. Ich glaube, das hat dann bei ganz vielen dazu geführt, dass sie gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt will ich es haben, jetzt hole ich mir dieses Trikot, dieses Besondere, dieses Umstrittene. Ist ja auch interessanter, als wenn es nur ein weißes oder was weiß ich was für Farben Fußballtrikots so haben, wenn es das gewesen wäre.
Ja, das habe ich mir nämlich bei der EM teilweise gedacht, was für langweilige Trikots manche Mannschaften da haben. Also dann doch auf jeden Fall so ein pinkes, da fällt man wenigstens auf. Ich will ja auch wissen als Spieler, zu wem ich den nächsten Pass spielen soll. Wenn da alle gleich aussehen, wird das ja viel schwieriger.
Christian, hast du denn auch ein pinkes Trikot?
Nein, denn die Trikotpreise, das war eine andere Statistik, die mich in diesem Sommer erreicht hat, sind explodiert im Vergleich zu den Vorjahren. Also die Trikotpreise, da haben sie die Inflation weit, weit weg weggenommen, teilweise um 50% angestiegen. Früher hat so ein Trikot mal 50 Euro gekostet, dann 70 Euro, natürlich umgerechnet auf Euro. Und jetzt sind wir schon bei 100 Euro oder noch mehr. Das ist mir noch ein bisschen zu teuer. Da warte ich doch vielleicht, ja, in ein, zwei Jahren ist das Trikot vielleicht ein bisschen günstiger.
Ich habe kein Trikot gekauft. Ich habe aber auch kein einziges Spiel dieser Europameisterschaft mir angesehen. Also ich bin da raus, egal wie teuer die Trikots waren und egal welche Farbe sie hatten, ist einfach nicht so meine Baustelle.
Hat nach der WM in Katar, die ich ganz, ganz furchtbar fand, allein schon wegen dem Ausdrucksort, hat der Fußball wieder mein Herz zurückerobert.
Genau. Jetzt ist die Sommerpause ja bald vorbei, zumindest die Sommerferien neigen sich dem Ende. Wir haben jetzt noch so knapp eine Woche vor uns, dann geht die Schule wieder los, jetzt kommen die ganzen Pressekonferenzen zum Schulanfang. Aber zum Beginn der Ferien gab es noch so ein schulpolitisches Thema, das durch alle Medien geisterte. Auslöser war, dass Kultusministerin Julia Willi-Hamburg ein Interview gegeben hat, das Sommerinterview beim NDR. Und eines von vielen, vielen Themen dabei war, dass doch der Unterricht auch später beginnen könnte. Zum Beispiel um 9 Uhr. Zu meiner Schulzeit war das 8.15 Uhr. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Jedenfalls geisterte dann durch alle Medien späterer Schulbeginn möglich. Es wurde in Zeitungen wurden ganze Doppelseiten dazu gestaltet. Dann wurden Experten gefragt, was das mit der Leistungsfähigkeit der jungen Menschen macht. Dann gab es aber auch noch das Gegenargument, dass das ja schwierig ist für die Eltern, die berufstätig sind und die ihre Kinder da ja rechtzeitig in die Schule bringen müssen, bevor sie dann zur Arbeit gehen. War also, finde ich, wieder ein super Sommerloch-Thema. Vor allem auch deshalb, weil sich nichts ändert. Es war nicht mal eine große politische Botschaft der Kultusministerin, ihre Aussage tatsächlich in diesem Interview war, ich bin dafür offen, möglich ist es ja jetzt schon. Und da habe ich mal nachgeguckt, diese Debatte hatten wir zuletzt vor 2 Jahren und sie wurde mit genau den gleichen Argumenten geführt, ungefähr zur selben Zeit, hat sich nichts verändert, die Möglichkeit besteht, die Schulen können das selber auswählen, es passt wunderbar in die Linie der Kultusministerin, den Schulen da mehr Freiräume zu lassen, aber es hat getaugt, um einfach mal viele, viele Seiten und viel Sendezeit in unseren Medien zu füllen.
Ich erinnere mich auch daran, dass es schon vor Jahren Studien gab, die das wohlheißen, dass der spätere Schulbeginn viel besser ist. die sind mittlerweile so alt, ich glaube, die wurden auch von Max Weber durchgeführt. Also das ist ja ein uraltes Thema. Genauso wie der Wechsel von Sommerzeit auf Winterzeit, dass man das doch abschaffen sollte oder vereinheitlichen.
Dann wäre es doch eigentlich mal an der Zeit, dass sich da was ändert. Vielleicht findet sich ja die eine oder andere Schule, die das im neuen Schuljahr mal mutig ausprobiert. Also ich fände es auch für den Nahverkehr ganz prima eigentlich, wenn sich dieser Andrang von Schülerinnen und Schülern so ein bisschen mehr entzerren würde. Ich glaube, das würde auch für andere Menschen das attraktiver machen, mal auf Bus oder Bahn umzusteigen.
Das so ist es dann in der Berichterstattung, müsste dann ja auch überall neu getaktet werden. Also wenn die Schule später beginnt und dann zu anderen Uhrzeiten endet, müsste ja auch der ÖPNV, der ja eng abgestimmt ist mit den Unterrichtszeiten, sich an diesen wieder orientieren. Das merkt man hier in Hannover, in der City natürlich weniger, aber schon im Umland ist es natürlich so, dass die Busse so fahren, wie die Schule beginnt und wie die Schule aufhört. Klar, also da kann man mehr entzerren, aber wie gesagt, sie können es ja jetzt schon und ich glaube, viele machen es auch jetzt schon und es gibt ja ganz unterschiedliche Zeiten. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch, wann bei euch der Unterricht losgegangen ist?
7.50 Uhr.
Oh, bei mir war es genau 8 Uhr.
Alles mit dabei und das auch schon vor ein paar Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, ganz charmant.
Ja, ein Sommerloch-Thema habe ich noch aufgeschnappt und zwar gibt es mal wieder Zoff bei den Welfen. Die Marienburg ist ja schwer im Gespräch. Einerseits ist sie zurzeit für Besucher geschlossen wegen akuter Gefahren. Andererseits ist es aber eine Filmlocation, die offensichtlich bei Maxton Halls Fans sehr gefragt ist als Ausflugsziel. Und Prinz Heinrich, ein Mitglied der Welfenfamilie, hat bei Facebook gefordert, wenn jetzt diese Stiftung, in deren Besitz sich die Marienburg aktuell befindet, scheitert, dann muss das Schloss an die Familie zurückfallen. Und er hat auch nicht versäumt, da seinem Neffen noch ein bisschen einen mitzugeben und zu sagen, da hätte wohl jemand schlecht verhandelt. Der Ernst August hat das nämlich anders so behandelt. Und in diesem recht unwahrscheinlichen Fall, wie ich finde, würde die Marienburg an das Land Niedersachsen fallen. Aber von dem allen ist eigentlich überhaupt nicht die Rede. Das ist auch wieder so eine klassische Sommerloch-Debatte, die großgezogen wurde. Und tatsächlich gibt es ja einen neuen Pächter, eine Eventagentur, die da jetzt den Betrieb übernimmt. Und man kann ja hoffen, dass da wieder Bewegung kommt.
Ich finde, es sagt schon viel aus, dass diese Forderung bei Facebook veröffentlicht wurde. Eine skurrile Familienfehde, bei der das Land jetzt ganz aktiv beteiligt ist, ne? Weil das Wissenschaftsministerium sich einfach jetzt um diese nette Burg da kümmern muss. Ja, ist ein Bumsmagnet, das ist historisch bedeutsam, aber ich würde mich freuen, wenn da endlich mal klare Verhältnisse herrschen. Vielleicht sollte man sie umbenennen, denn inzwischen ist sie eigentlich nur noch bekannt als der Maxton Hall Drehort. Also es ist ja, ich habe das noch nie gesehen. Kennt ihr das vielleicht?
Ich kenne es auch nicht. Ich habe nur die Szenenbilder gesehen. Das sah schon imposant aus. Also das habe ich vor Ort in der Marienburg gar nicht so toll erlebt, muss ich sagen.
Dann hat es sich da schon gelohnt. Nein, ich kenne die Serie auch nicht.
Und ich war ja damals dabei, als vor Gericht die Welfen gestritten hatten und der Vater vom Sohn wegen Undank das vorzeitige Erbe zurückverlangt hat. Und ich warte eigentlich darauf, dass das mal bei Netflix verfilmt wird, denn das ist eigentlich eine super tolle Story. Jetzt noch mit dem Onkel bei Facebook, also das wächst und wächst. Die zweite, dritte Staffel ist doch schon gesichert.
Hannover Hills, die neue Serie bei Netflix, der Streit der Welfen um die Marienburg. Der Drehort von Maxton Hall. Ich sehe es schon vor mir, es wird genial.
Und dann habe ich aber noch ein Thema, und zwar ein kulinarisches. Das ging durch alle großen Zeitungen, ging auch wirklich durchs Fernsehen, durchs Radio, war überall zu finden. Und wie ein tolles Sommerthema es auch benötigt, wurde es auch immer weitergedreht. Es hat angefangen Ende Juni, da berichtete der Spiegel erstmals darüber, dass eine Interessengemeinschaft von regierungsnahen Dönerverkäufern aus Istanbul bei der EU-Kommission einen Antrag eingereicht hat, dass es ein Reinheitsgebot für den Döner geben soll. Und zwar, dass festgeschrieben werden soll, wie der Döner auszusehen hat. So ein richtiger Döner. Und zwar natürlich nach den Vorstellungen der türkischen Dönerexperten, obwohl die ja bekanntermaßen den Döner gar nicht erfunden haben. Das fand ich total kurios. Erstmal, dass sowas aufgegriffen wird. Zweitens, dass überhaupt möglich ist, dass irgendwie 5 Leute sich zusammentun und bei der EU-Kommission was einreichen, was dann nachher tatsächlich für alle verbindlich sein könnte.
Ich fühlte mich an Debatten über Königsberger Klopse erinnert, ehrlich gesagt. Also, dass sich irgendwie so regionale Bezeichnungen für bestimmtes Essen gesichert werden können, war ja bekannt. Gut, beim Döner ist jetzt keine regionale Bezeichnung mit dabei. Wir assoziieren damit alle türkisches Essen. Dann haben wir irgendwann gelernt, nein, das wurde ja so gar nicht in der Türkei entwickelt, sondern in Berlin. Aber auch darüber wird ja gestritten inzwischen. Also da will sich niemand die Butter vom Brot klauen lassen.
Hat das vielleicht damit zu tun, dass jetzt auch so Ketten verstärkt auf den Dönermarkt drängen? Wisst ihr das? Also Steintor in Hannover, das ist so eine Döner-Hotspot, würde ich sagen, hängt eine gigantische Werbung, dass jetzt eine der weltgrößten Dönerketten bald auch in Hannover anzutreffen wird. Also ich hatte jetzt bisher nicht das Gefühl, da vermisst jemand noch so einen neuen Döner. Aber möglicherweise gibt es da auch so eine Marktkonzentration, kann das sein?
Ich hatte nur den Eindruck, dass es da sowieso immer Bewegung gibt. Also Ketten entstehen da, tauchen auf, gehen dann wieder. Teilweise gibt es da irgendwelche Dönerkulturen, die dann aus dem Bereich von Anatolien kommen und dann kommen die anderen aus einem anderen. Und bei meinem Stammdöner in Celle, die haben tatsächlich Döner von der Anzeigentafel gestrichen, weil die da schon irgendwie Ärger bekommen hatten. Und da bestelle ich jetzt keinen Döner mehr, sondern einfach einen Drehspieß.
Also ich bin absolut kein Experte für den Dönermarkt. Ich kann nur sagen, der beste Döner Hannovers soll ja vom Lister-Döner kommen. Das ist auch mein bevorzugter Dönerladen, wenn es denn mal einen geben sollte. Allerdings habe ich, glaube ich, in meinem Leben erst 7 Döner gegessen, wenn es hochkommt.
Ja, da fällt mir auf, also beim Lister-Döner und überhaupt bei den Dönern in Hannover merkt man, da gibt es eine unglaubliche Professionalisierung. Also die sehen auch schon irgendwie mehr aus wie so Franchise-Ketten. Tatsächlich mit Werbetafeln, richtig alles Hochglanz und so der alte schmierige Dönerladen, wo dann noch der Inhaber hinter der Theke steht, das mit einem klassischen Messer einfach nur abwetzt und dann einen noch mit Chef anredet, der wird immer seltener.
Nein, du wirst da immer noch mit Chef angeredet, das kann ich bezeugen, das ist auf jeden Fall noch so. Ich glaube, ganz viel von dieser Professionalisierung kam skurrilerweise durch die Corona-Pandemie, in der ja ganz viel Gastro-Probleme hatte, aber dann haben die ja halt auch ganz viel Unterstützung bekommen, gerade für den Ausbau des Außenbereichs, für alles, was man Corona-konform damals ja noch betreiben konnte, dass man sich draußen aufhalten konnte, aber überdacht. Da gab es ja plötzlich überall Heizpilze. Also da habe ich gerade bei so Dönerläden gemerkt, dass die sehr gewachsen sind aus der kleinen Ecke heraus, in der sie vorher waren, ragen sie jetzt quasi auf den Fußweg raus. Das ist sehr schön für die, nicht so schön für die Fußgänger. Aber solange das Geschäft boomt, ist das ja für uns alle gut. Das war unser Ritt durchs Sommerloch. Ab sofort sind wir wieder regelmäßig für Sie da mit den neuesten Nachrichten aus Niedersachsen. Denn die behalten wir im Blick.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.